Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Der Lockdown wurde verlängert. Was bedeutet das für die deutsche Wirtschaft in Q1, aber auch für den Rest des Jahres? Arbeitslosenrate in Europa relativ konstant geblieben, entgegen der Erwartungen. Wie positiv entwickelt sich die europäische Wirtschaft? In den USA, Inflationserwartungen und Renditen gehen gen Norden. Was bedeutet das? Möchte die US-Regierung einen starken und einen schwachen US-Dollar? Großbritannien, 2 Jahre mehr verschulden, 3 Jahre höhere Steuern. Wie wirkt sich das auf die Wirtschaft aus? Und bedeutet das für den Euro-Pfund-Kurs eine Achterbahnfahrt? Und zum guter Letzt, 2 Wochen Volkskongress in China. Was sind die Wachstumsziele? Wo geht die Wirtschaft hin? Ja, Uli, lass uns wieder mit Deutschland anfangen. Der Lockdown wurde Anfang des Monats erneut verlängert. Wie siehst du die Auswirkungen insbesondere auf die deutsche Wirtschaft für das BIP-Wachstum in Q1 und vor allem auch für das weitere Jahr?
Ja, das BIP-Wachstum im ersten Quartal wird natürlich in Deutschland, in ganz Europa durch den fortgesetzten Lockdown negativ betroffen sein. Wir rechnen mit -2% auf das vierte Quartal des letzten Jahres, also schon ein deutlicher Rückgang. Wir haben auch gerade heute Morgen nochmal die Zahlen der Industrieproduktion gesehen, die etwas schwächer waren. Das würde ich jetzt nicht zu hoch hängen, das Thema. Ich glaube, dass das auch an den Lieferengpässen, wir haben ja gerade im Januar gelesen, Automobilindustrie, Halbleiter und so weiter und so fort. Also es scheint doch eher daran zu hängen. Wir erwarten nach wie vor eine deutliche Erholung dann im Jahresverlauf, was damit zusammenhängt, dass eben jetzt geimpft wird und dass das Wetter ja hoffentlich dann wärmer wird und dass wir in irgendeiner Form auch mit Testungen und mit den neuen Strategien die Situation besser in den Griff bekommen können. Und wie gesagt, dann für das Gesamtjahr für Deutschland nach wie vor eine 4,0 erreichen können, was für den Rest des Jahres, für das dritte Quartal fortfolgende, dann schon ein ziemlich heftiges Wachstum wäre nach -2 im ersten.
Vielleicht in dem Kontext muss man auch so ein bisschen sehen, wir sind doch relativ stark auch abhängig von Asien und den USA. Geben die uns mal eine richtigen Push jetzt, gerade der Bereich Industrieproduktion bei uns?
Ja, ich glaube, dass die Industrieproduktion überhaupt sich wieder so schnell erholen konnte und so angestiegen ist im dritten und auch im vierten Quartal ja relativ gut, insgesamt auch über den Winter kommt, hängt vor allen Dingen natürlich mit Asien zusammen. China ist wieder absolut auf Kapazitätsauslastung. Hier gehen sehr viele Exporte Deutschlands hin. Also wir profitieren davon, dass wir immer noch einen relativ hohen Anteil im Bruttoinlandsprodukt in der Industrieproduktion haben, über 20%. Andere Länder sind da also deutlich niedriger, unter 10% zum Teil, wie Großbritannien. Das hilft uns hier, und wenn die USA jetzt nochmal durchstarten mit Fiskalprogrammen und allem Möglichen, dann dürfte das der deutschen Industrie natürlich nochmal Schwung verleihen.
Bevor ich es vergesse, ich lade Sie ganz herzlich ein am 24.03. zu unserem Risk Management Solutions Treasury Day. Dr. Ulrich Stephan wird auch dabei sein. Weitere Stimmen aus dem Handel werden da sein. Und die Produktexperten aus dem Bereich Währung, Zinsen und Anlagemanagement. Sie entscheiden selbst, an welchem Modul Sie teilnehmen möchten. Den Anmeldelink hierfür finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Lass uns ein bisschen Richtung Europa noch gucken, Eurozone. Da kamen die Zahlen der Arbeitslosenquote für den Februar letzte Woche wurden veröffentlicht, konstant bei 8,1%. Es wurde allgemein eher mit einem Anstieg gerechnet. Ist sicherlich auch so ein bisschen auf die Fortführung der staatlichen Arbeitsmarkthilfen zurückzuführen. Wie kritisch siehst du die Erholung der Wirtschaft in der Eurozone, wenn besagte Arbeitsmarkthilfen vielleicht nicht mehr so gewährt werden, beziehungsweise wenn die Impfquote nicht möglichst bald möglichst stark erhöht wird?
Ja, wir haben ja verschiedene Komponenten hier an Arbeitsmarkthilfen. Das sind einmal die nationalstaatlichen, aber wir haben ja seit Sommer letzten Jahres auch eine europäische Komponente. Mal gucken, ob man die noch mal weiter anheben kann. Aber auf nationaler Ebene glaube ich schon, dass wir hier weitere Programme sehen werden. Sollte das nötig werden, wir haben Wahlen in Deutschland, wir haben im nächsten Jahr Wahlen in Frankreich. Also da glaube ich schon, dass die Politik darauf reagieren wird. Ich hoffe, dass es nicht notwendig wird vor dem Hintergrund, dass wir die Arbeitslosen bzw. auch Kurzarbeit natürlich insbesondere in den Dienstleistungsbereichen haben. Und die sollten ja dann mit Impfungen, und ich bin da jetzt nicht zu pessimistisch, einfach mal, dass wir die Impfungen jetzt in den Griff kriegen. Selbst Deutschland beschleunigt ja im Moment. Und dass wir dann da eine Erholung sehen. Wenn du dir den US-Arbeitsmarkt anguckst von letzter Woche, da waren 90% des Anstiegs in den neuen Jobs auf das Gastgewerbe. Und das ist ja Dienstleistung pur zurückzuführen. Und einen solchen Effekt könnte es dann eben auch in Europa geben.
Weil du sagst ja auch Dienstleistung pur. Wenn man so ein bisschen sich umhört, geht man eher davon aus, dass der von dir beschriebene Bereich auch des Gastgewerbes ja eher mal Richtung Sommer erst wieder etwas anspringen würde. Ist das nicht auch ein Problem, dass die Europäische Union die Eurozone noch weiter auseinandertreibt, dieses doch relativ starker, robuster Wachstum, der jetzt aus Deutschland herauskommt in der Industrieproduktion, und das doch gerade in diesem Dienstleistungssektor europaweit doch relativ schwache Zahlen noch da sind?
Ja, und natürlich auch gerade in den Ländern, in denen Tourismus eine große Rolle spielt, wird man sich im Moment noch mit Buchungen und allem Möglichen zurückhalten. Das ist schon richtig. Ich glaube, deshalb setzt man ja auch auf die europäische Komponente und deshalb hat man ja auch diesen Recovery Fund ins Leben gerufen. Hier geht es ja um Investitionen in die Zukunft, in Infrastruktur, in Forschung und Entwicklung, und davon profitieren ja insbesondere Länder, die schwer getroffen sind von der Krise. Und insofern, wenn die Gelder dort richtig eingesetzt werden, dann kann das natürlich auch zu einem entsprechenden Wachstumsschub führen.
Du hattest gerade schon mal angesprochen, USA, die Arbeitsmarktzahlen doch recht positiv gewesen. In den USA Inflationserwartungen steigen, die US-Renditen steigen auch. Letzte Woche hat Fed-Chef Powell gesagt, man hat ja nicht nur den Zinssatz im Auge, sondern auch die finanziellen Bedingungen allgemein. Momentan sieht es aus, als wenn die Fed nichts machen würde. Wie siehst du das momentan?
Ja, ich glaube auch, dass die Fed eher zurückhaltend sein wird. Ich hatte den Eindruck, dass die Märkte Jerome Powell so verstanden haben, dass er doch etwas zögerlich ist, beispielsweise das Anleihenkaufprogramm jetzt nochmal auszubauen. Darauf hatte man gehofft, aufgrund der anziehenden Inflationserwartungen und damit der Finanzkonditionen, also die Unternehmen besorgen sich ja nicht nur Kredit über Banken, sondern finanzieren sich auch über den Kapitalmarkt. Deswegen guckt man natürlich Anleihen an und auch Aktien, Märkte etc., dass hier eben die Fed doch noch etwas zurückhaltend ist. Aber die Fed hat doch sehr deutlich betont, dass es immer noch Risiken gibt, dass man noch weit von Normalität entfernt ist. Und sie hat vor allen Dingen auch betont, dass sie im Bereich der unqualifizierten Arbeit immer noch eine Arbeitslosigkeit von 20% annimmt, obwohl die offizielle Zahl bei 6,2 liegt. Und da will sie natürlich auch angreifen, und sie möchte auch diesen Menschen helfen, wieder in den Job zu kriegen, und deswegen die Investitionsbedingungen, die Finanzbedingungen locker halten, sodass investiert wird und eben diese Menschen zurückfinden in Arbeit.
Was ja viele unserer Unternehmen rumtreibt, ist die Frage, klar, die Hauptwährung Euro, US-Dollar. Wir sind Anfang des Jahres ja doch etwas schwächer geworden im US-Dollar, jetzt wieder stärker. Was möchte die US-Regierung auf der Seite? Eher einen starken, eher einen schwachen US-Dollar? Wie siehst du die Entwicklung im weiteren Verlauf des Jahres?
Ja, ich glaube, dass die US-Regierung im Moment nicht zu energisch auf den US-Dollar guckt. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die USA doch eine, wenn man das so sagen darf, relativ geschlossene Volkswirtschaft sind. Der Außenhandel nimmt keine so tragende Säule ein, wie das beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland ist. Aber es ist richtig, es ist im Grunde genommen lehrbuchartig, das passiert, was wir ja, glaube ich, hier auch im Podcast zum Jahreswechsel besprochen haben. Der Dollar wird zuerst mal etwas schwächer. Warum? Weil er ein sicherer Hafen ist und die politischen Unsicherheiten mit der Abwahl des ehemaligen US-Präsidenten nachlassen. Dann ist aber mit der blauen Welle, also dieser überraschenden Wahl in Georgia, der zwei demokratischen Senatoren, die Tür geöffnet worden für entsprechende Fiskalprogramme. Die scheinen ja jetzt auch genutzt zu werden, wie wir am Wochenende gesehen haben, mit dem 1,9 Billionen US-Dollar-Paket. Und aufgrund dann der lockeren Geldpolitik plus der großen Fiskalprogramme und dann kam am Wochenende auch noch ein Angriff in Saudi-Arabien auf den größten Ölterminal der Welt hinzu, was den Ölpreis nach oben getrieben hat. So, das alles zusammen führt dann eben zu höheren Inflationserwartungen. Vor dem Hintergrund ist der Dollar dann stärker geworden, das ist völlig korrekt. Es könnte sein, dass im Jahresverlauf die amerikanische Notenbank sogar über das Rückführen des Kaufprogramms, also in der Fachsprache Tapering, nachdenken könnte. Und dann will ich nicht ausschließen, dass der Dollar sogar noch ein bisschen zur Stärke neigen wird. Allerdings muss man wohl in der nächsten Zeit mit Volatilitäten rechnen. Wir sehen, dass sowohl die Zinssätze wie die Inflationserwartung wie auch der US-Dollar im Moment sehr, sehr volatil sind, weil eben verschiedene Kräfte dran ziehen und je nachdem, wo dann hingeguckt wird, in die Richtung geht es dann doch im Moment auch mit relativ großen Sprüngen.
Aber dein persönliches Basisszenario Euro-Dollar Ende des Jahres, wo siehst du ihn?
Ja, ich würde glauben, dass wir durchaus gegen Ende des Jahres auch nochmal in Richtung 1,15 laufen könnten. Das würde ich nicht für ausgeschlossen halten, vor dem Hintergrund, wie gesagt, dass die Amerikaner sicherlich weit vor den Europäern über eine etwas restriktivere Geldpolitik reden. Aber das hängt dann am Ende auch davon ab, was noch an Fiskalprogrammen kommt. Joe Biden ist ja mit den 1,9 Billionen jetzt für als Corona-Hilfen noch nicht fertig, sondern es sollen ja rund 2 Billionen nochmal hinterherkommen, die dann für grüne Investments, Infrastruktur etc. zur Verfügung stellen. Und dann hätte die USA am Ende ein Haushaltsdefizit, was wieder bei 15% plus liegt. Also immense Fiskalprogramme, die natürlich dann dazu führen, dass man auch die entsprechende Inflation wohl erwarten darf. Noch ein Wort zur Inflation. Auch die Fed sagt, dass die Inflation wohl etwas höher sein wird in diesem Jahr. Sie rechnet so mit rund 2,5%. Das wird sie wohl auch akzeptieren, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass sie annimmt, dass diese Dinge eben temporär sind und dann in 2022 schon wieder nachlassen werden.
Ja, ein Währungspaar, das wir auch letztes Mal besprochen haben, ist Euro-Pfunde, ist Großbritannien. Da kam jetzt ja die Meldung bzw. der Beschluss vom britischen Finanzminister, dass man in den nächsten 2 Jahren höhere Ausgaben einplant und die dann in den folgenden 3 Jahren mit höheren Steuern quasi wieder rein verdienen möchte. Heißt das für uns jetzt kurzfristig Großbritannien doch nochmal ein kräftiger Aufschwung und in 3 Jahren Steuererhöhung sind immer nicht so beliebt, geht es wieder bergab?
Ich glaube, jetzt geht es zuerst mal um Anschieben. Also das haben die Angelsachsen sicherlich insgesamt verinnerlicht, dass wir eine Krise haben und dass man jetzt zuerst mal wieder anschieben muss. Die Probleme der höheren Schulden, der höheren Staatsdefizite, dem will man sich dann später annehmen. Aber du hast natürlich recht, auch in Großbritannien ein gigantisches Volumen, rund 10% des Bruttoinlandsprodukts soll nochmal als neue Schulden in diesem Jahr aufgenommen werden, würde die Staatsschulden auf über 110% treiben. Es geht vor allen Dingen um die Hilfe von Arbeitnehmern hier in der Corona-Krise. Es geht aber auch um Dienstleistungsunternehmen. Abschreibungen will man in doch erheblichem Maße fördern, indem man Abschreibungen zulässt, die eigentlich die Investitionen übertreffen. Also die Unternehmen können damit in ihrer Gewinn- und Verlustrechnung im Grunde künstlich Verluste herstellen, die sie gegen die Gewinne rechnen, um damit weniger Steuern zu zahlen. Und wenn dann die Wirtschaft tatsächlich aufgrund dieser Maßnahme wieder anspringen sollte, dann glaube ich, ist auch die für 2023 angedachte Steuererhöhung, Körperschaftssteuererhöhung von 19% auf 25% für Unternehmen mit einem größeren Umsatz als eine Viertelmillionen Pfund verkraftbar. Also ich glaube nicht, dass das zu großen Abwanderungen oder Ähnlichem führt, weil man mit 25% im internationalen Kontext wahrscheinlich nicht ganz unten ist, aber auch noch nicht teuer, was die Steuern angeht.
Wie viel Potenzial siehst du im Pfund momentan gegen Euro noch?
Ja, das Pfund profitiert natürlich im Moment von diesen Maßnahmen, aber auch von der enormen Impfgeschwindigkeit in Großbritannien, dann von einer erwartet schnelleren Erholung. Also das Pfund kann durchaus noch etwas zulegen in den nächsten Wochen und Monaten. Ich glaube aber, dass dann im Jahresverlauf durchaus auch eine Trendwende einsetzt. setzen könnte, wenn Europa tatsächlich hinterherkommt. Und es scheint ja so zu sein, dass zumindest die Dringlichkeit auch bei den Regierungen und der EU-Kommission für Impfungen in Kontinentaleuropa mittlerweile angekommen ist.
Lass uns zu guter Letzt nochmal Richtung China gucken. Wir hatten das am Anfang indirekt über die Wachstumszahlen in Asien ja schon angesprochen. Jetzt tagt momentan der Volkskongress in China die nächsten, ja, jetzt noch anderthalb Wochen, glaube ich, knapp zwei Wochen. Es wurden spezifische Wachstumsziele für 2021 ausgegeben. Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz sagen, was beschlossen wurde, beziehungsweise was ausgegeben wurde an Zielen und das einordnen mit deiner eigenen Meinung.
Ja, die Chinesen haben ein Wachstumsziel für dieses Jahr von 6% bekannt gegeben. Das ist mäßig ambitioniert, aber so wie das eben typischerweise in China ist, lässt es Raum, dieses Wachstumsziel zu übertreffen. Wir als Deutsche Bank gehen ja davon aus, dass China sogar um bis zu 10% in diesem Jahr wachsen könnte. Hängt dann sicherlich auch etwas davon ab, was die USA noch tun und wie quasi der Export chinesischer Produkte in die USA dann aussehen könnte. Die Chinesen haben jetzt schon im Februar einen doch sehr großen Handelsüberschuss erzielen können. Also das geht aus chinesischer Sicht zumindest mal im Moment in die richtige Richtung. Ich glaube aber viel wichtiger als diese kurzfristigen Sachen ist natürlich in China die langfristige Entwicklung. Xi Jinping hat nochmal gesagt, 2030, 2035 soll die Volksrepublik aufschließen zu mittleren Industriestaaten, was Einkommen und Reichtum angeht. Und 2049 will man ja sowieso führend sein in vielerlei Hinsicht, weil die Volksrepublik dann 100 Jahre alt wird. Also da wird ein Plan konkret abgearbeitet und man darf wirklich wenig Zweifel daran haben, dass die Chinesen da auch sehr konsequent in der Umsetzung sein werden.
Aber wie gefährdet siehst du dieses Ziel? Ich meine, letzte Woche hat der oberste Bankenregulator in China vor einer Blasenbildung gewarnt, insbesondere im chinesischen Immobilienmarkt. Gehst du davon aus, dass die fiskalischen Stimuli im Vergleich zu 2020 reduziert werden oder passt das nicht in die von dir besagte Planung der chinesischen Parteiregierung?
Doch, ich glaube schon, dass das da hineinpasst. Man will sicherlich Blasen vermeiden, weil man natürlich auch die Folgen kennt. Man hat jahrelang ja in China auf den Bau gesetzt, nicht nur Häuser, auch Infrastruktur. Die Produktivität ist damit deutlich gesunken, weil viele Dinge auch gebaut worden sind, die ja heute nur mäßig genutzt werden. Man hat dann Immobilien auch als, vor allen Dingen in den großen Städten des Ostens, als Geldanlage genutzt und dann sind natürlich die Preise entsprechend gestiegen. Ich glaube, das ist eine völlig normale regulatorische Maßnahme, dass man jetzt darauf achtet, dass hier die Immobilienpreise nicht noch viel weiter steigen und dass die Gelder dann vernünftiger eingesetzt werden. Hier ist aber ganz interessant, dass die Kommunistische Partei unter Xi Jinping ja durchaus auch wieder die Staatsbetriebe im Auge hat, die auch eine größere Rolle wieder in der Zukunft spielen werden. Hier geht es sicherlich dann auch um Effizienzinvestitionen, hier geht es aber auch um grüne Investments. China hat sich ja auch vorgenommen, bis 2060 spätestens dann CO2-frei zu sein. Also das alles erfordert natürlich Geld und offensichtlich ist man bestrebt, dieses Geld weniger in den Immobilienmarkt und mehr in den Umbau der chinesischen Wirtschaft zu stecken.
Ja, wenn man überlegt, dass wir im letzten Jahr immer wieder gesagt haben, der Wirtschaft geht es momentan nicht so gut, die Aussichten, sagen wir mal, gedämpft, muss ich heute ja sagen, nach dem Gespräch mit dir, deutsche Industrieproduktion, trotz eines kleinen Rückschlages jetzt, ist ja auf einem sehr guten Weg. In der Eurozone scheint ja auch ein gewisses Wachstum einzutreten. Die USA weiterhin auf einem positiven Weg, Großbritannien auch momentan in der Erholung. Und China als der ganz große Treiber auch weiterhin ambitionierte Ziele, die sie sicherlich erreichen werden oder zumindest nicht drankommen werden. Ich glaube, in dem Sinne ist es immer ganz schön, dass wir heute wirklich mit vielen positiven Ausblicken beenden können. Vielen Dank, Uli.
Sehr gerne.